Von Metropolis bis zum lustigen Taschenbuch. Von Mark Twain bis Stanley Kubrick. Seit über 100 Jahren findet in Filmen, Comics, Büchern, Videospielen, in Kunst und Popkultur eine Auseinandersetzung mit der Stadt der Zukunft statt. Und irgendwo zwischen Dystopien und Utopien, zwischen Betonhöhlen und bepflanzten Hauswänden, zwischen fliegenden Autos, Teleportern und der klassischen Straßenbahn, wurde aus der Stadt der Zukunft die Stadt von heute. Manche Visionen sind Realität geworden. Einige noch heute Zukunftsmusik und wieder andere werden wohl für immer Fiktion bleiben. Doch natürlich ist eines geblieben. Visionen und Fragen für die Stadt der Zukunft haben wir auch heute. Wie realistisch diese Visionen sind, um die Konzepte für eine Stadt der Zukunft und um die Frage nach Lösungen für die großen Fragen unseres Zusammenlebens. Darum geht es jetzt. Das ist der Republikast. Mein Name ist Jonas Ross und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die auf den vielen Bühnen in unzähligen Gesprächen und mit ihrem Wissen und ihrer Meinung auf der Republika die Themen unserer Zeit verhandelt haben. Diese Folge ist auf der Republika Hamburg entstanden, im Rahmen des Reeperbahn-Festivals Ende 2025. Viele unserer deutschen Städte gibt es seit dem Mittelalter. Stadtluft macht frei, hieß es damals. Das geht zurück auf einen damaligen Rechtsgrundsatz. Der besagte, ein entflohener Leibeigener wurde nach einem Jahr und einem Tag in der Stadt zu einem Bewohner derselben. Und er war von da an frei. Über die Jahrhunderte hat sich unser Verständnis von Freiheit verändert und die Städte sowieso. Im 19. Jahrhundert etwa waren sie geprägt von der Industrialisierung, der Verschmutzung von Flüssen, krasser Armut und rasantem Wachstum. Im frühen 20. Jahrhundert sind Städte geprägt von den Weltkriegen, dem Wiederaufbau aus Schutt und Asche. Und ihre Struktur später wird dann vor allem von einer deutschen Erfindung geprägt, dem Auto. Doch ob anders oder nicht, Freiheit versprechen Städte auch heute noch. Sie stehen etwa für Auswahl, Mobilität, Verfügbarkeit, zum Beispiel von Jobs, für Miteinander und für Vernetzung. Kein Wunder also, dass mehr als 75% der Menschen in Deutschland in Städten leben. Auf engstem Raum nebeneinander, übereinander, beieinander. Kulturelle und religiöse Unterschiede, Armut und Reichtum. Hier geboren oder zugezogen, Familien, Studierende, RentnerInnen. Alles trifft hier aufeinander. Die Stadt ist ein Raum, in dem es zu Begegnungen kommt. Ein komplexes Gebilde aus Menschen, Gebäuden, Fahrzeugen. Ein Konglomerat von Bedürfnissen, Wünschen, Möglichkeiten. Und eine Zusammenstellung aus Arbeitsstätten, Kultureinrichtungen, Begegnungsorten und Heimaten. Wie man all das analysiert und was das dann für die Zukunft bedeutet, das weiß sie.
Das hat ganz viel damit zu tun, wie wir Zukunft denken auch. Also eben eher Zukunft wird so politisch entschieden, irgendjemand anders macht dann die Zukunft und nicht. Zukunft ist eigentlich ein Verb, ein Tu-Wort, weil Zukunft wird gemacht, die entsteht eben durchs Tun.
Das ist Hilke Berger. Und ich, beziehungsweise sie, muss meine Vorrede korrigieren. Denn Städte haben keine Zukunft, sondern natürlich Zukünfte.
Ich sage das deshalb im Plural und da geht es auch gleich schon los mit der Komplexität, weil es ja nicht diese eine Vorstellung von Zukunft gibt und auch nicht die eine Zukunft, die wahrscheinlich ist, sondern es gibt ja eine Vielzahl.
Hilke Berger ist Stadtforscherin. An der Schnittstelle von Kulturwissenschaften und Stadtplanung beschäftigt sie sich unter anderem mit Praktiken der Teilhabe, Kunst, Politik und Digitalität. Lange war sie als wissenschaftliche Leiterin des City Science Labs, das 2015 an der Hafen-City-Universität in Hamburg gegründet wurde. Hier werden unter anderem urbane Herausforderungen untersucht und Zukunftsszenarien für Städte entwickelt. Seit 2025 ist sie Leiterin für kulturelle Stadtentwicklung der Stadt Kiel. Und jetzt ist sie meine Interviewpartner. Warum Paris immer grüner wird, Kopenhagen immer moderner und Madrid immer autofreier, während deutsche Städte das irgendwie nicht so ganz hinkriegen. Wie wir es hinkriegen, moderne Technologien zu nutzen und was von Science Fiction eigentlich noch bleibt und welche Zukünfte der Stadt wir in unserer Zeit noch erleben. Das habe ich sie gefragt. Los geht's. Dann würde ich sagen, liebe Hilke, herzlich willkommen im Republikast. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wir haben es jetzt ja gerade im Intro schon so ein bisschen gehört, dass das, womit du dich beschäftigst, deine Tätigkeit, dein Beruf, wahnsinnig vielfältig klingt. Vielleicht auch nicht für jeden sofort greifbar. Deswegen die Frage an dich, womit beschäftigst du dich eigentlich so?
Ja, also ich bin Stadtforscherin und ich beschäftige mich tatsächlich vor allen Dingen momentan mit städtischen Zukünften. Ich sage das deshalb im Plural und da geht es auch gleich schon los mit der Komplexität, weil es ja nicht diese eine Vorstellung von Zukunft gibt und auch nicht die eine Zukunft, die wahrscheinlich ist, sondern es gibt ja eine Vielzahl. Und ich forsche ganz aktuell zu urbanen Wasserzukünften und die Frage, wie künstliche Intelligenz diese Vorstellungskraft, die wir alle in uns haben, beeinflusst und auch reduziert. Das ist aber nur ein Teil von meinem Forschungsfeld. Ich habe mich ganz lange mit der Frage von Teilhabe an Stadtgestaltung beschäftigt. Also wie kann man überhaupt Menschen dazu befähigen, gemeinsam Stadt zu gestalten? Und da ist der Bogen zu dem, womit ich mich jetzt beschäftige, mit der KI eigentlich schon gemacht, weil mir geht es darum, in meiner Forschung zu gucken, was braucht es für Bedingungen, damit Menschen gemeinsam Städte, in denen sie selber ja leben und auch leben wollen sollen, gestalten können. Und das Feld ist groß, aber ich bin Kulturwissenschaftlerin, sprich ich habe einen sehr spezifischen Blick darauf. Also wenn ich jetzt Mobilitätsexpertin wäre oder ich wäre eine Politikwissenschaftlerin oder so, dann wäre mein Forschungsfeld ein bisschen anders. Mir geht es ganz viel tatsächlich um das Zusammenleben von Menschen und die Frage, was eigentlich die Lebensqualität für uns alle ausmacht im städtischen Zusammenleben.
Genau das wollen wir ja auch ein bisschen rausfinden, erstmal, was das ist und vielleicht auch, wie diese Zukünfte aussehen. Ich habe gelesen, dass du und die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, in der Prognose oder in der Visualisierung davon, wie Städte aussehen können in der Zukunft, auf urbane Daten zurückgreift. Kannst du erklären, was urbane Daten sind?
Ja, also ich habe ganz lange im City Science Lab gearbeitet in Hamburg. Das ist ein Ort, an dem wir versuchen, auf der Grundlage von ganz unterschiedlichen Datensätzen Stadt gemeinsam zu denken und eben auch zu gestalten. Und urbane Daten ist ein bunter Blumenstrauß an ganz vielen unterschiedlichen Datensätzen. Also jede Stadt, wenn man das jetzt mal so ein bisschen plakativ sagt, produziert Unmengen an Daten. Also von eben Mobilitätsinfrastrukturdaten, aber auch Sozialdaten, ne? Also von irgendwelchen Kriminalitätsstatistiken bis hin zu, wie viele Kita-Plätze gibt es denn eigentlich? In Hamburg gibt es sogar ein Baumkataster, was sehr ausführlich ist, was erfasst, wann welcher Baum gepflanzt ist, wie es ihm so geht. Auch das wäre jetzt in Bezug auf Hamburg ein urbaner Datensatz. Sprich, urbane Daten sind erstmal alle Daten, die in der Stadt gesammelt und erfasst werden. Und obwohl es da so viele urbane Daten gibt, fehlen manche Daten in diesen Datensätzen. Und deswegen geht es mir häufig auch darum zu gucken, okay, oder nicht nur mir, sondern meinen Kolleginnen, gerade auch im City Science Lab, welche Datensätze bräuchte es denn, um bestimmte Fragestellungen anders beantworten zu können? Weil die zunehmende Digitalisierung von unserer Welt, die ist ja nicht allumfassend. Und es gibt ganz viele Sachen, die sich schwer in Daten übersetzen lassen. Und es gibt aber auch bestimmte Dinge, die einfach rausfallen, weil die vielleicht auf den ersten Blick nicht so interessant sind. Und das ist meistens das, wo es für mich anfängt, interessant zu werden.
Mir kommt dabei so in den Sinn, dass Menschen ja durchaus auch bekannt sind oder dafür in Widersprüchen manchmal zu leben. Und wenn ich mir jetzt überlege, man analysiert diese Daten, man baut anhand dieser Daten vielleicht auch auf, wie kann man eine Stadt verändern, verbessern für die Menschen, die Lebensbedingungen verändern. Kann es ja gut sein, gerade wenn jetzt zum Beispiel auch stelle ich mir zumindest vor, dass das so ist, KI-Modelle da ja wahrscheinlich stark behelfen und auch in der Planung bestimmt stark helfen, dass es manchmal gar nicht so sehr dem entspricht, wie Menschen tatsächlich zusammenleben wollen. Also auch wenn die Daten das vielleicht hergeben, das gar nicht so ist. Wie ist dieses Zusammenspiel von da Daten, vielleicht sogar KI und dem tatsächlichen Bedürfnis, was Menschen haben im Zusammenleben in einer Stadt?
Super wichtige und total zentrale Frage, denke ich. Ich hole mal so ein ganz bisschen aus, um das zu beantworten. Gerne. Also mit diesen urbanen Daten meine ich jetzt in erster Linie eine Form von digitalisierten Daten. Mhm. Ne? Und das sind in erster Linie ganz häufig quantifizierbare Daten, also alles, was du quasi in Zahlen abbilden kannst. Und so funktionieren ja auch momentan KI-Systeme, ne? Also jede Form von Vorhersagemodell, was in der Stadtplanung mehr und mehr eingesetzt wird, benutzt quasi einen quantifizierten Datensatz oder quantifizierte Daten. Die sind manchmal georeferenziert. Das bedeutet, dass der lokale Standpunkt da drin abgerufen wird. Also wenn wir jetzt an so einen Baum denken, dann wäre so ein Datensatz nicht nur wie groß, wie breit, wie alt, wie viel Wasser braucht der, sondern auch, der steht zum Beispiel in der Stresemannallee 123, beziehungsweise das Ganze dann als so ein, an so einen Geopunkt. Und damit lässt sich schon ein ziemlich gutes und tolles Bild von so einer Stadt darstellen, in ganz unterschiedlichen Arten. Also sei das auf Karten, in 3D-Modellen, im virtuellen Raum, auch in spielerischeren Anwendungen. Mhm. Was bei dieser ganzen Datenwelt häufig unter den Tisch fällt, sind die qualitativen Daten. Mhm. Und das ist das, worauf du ansprichst. Das ist quasi das soziale Miteinander. Ne? Also wie lässt sich zum Beispiel dieses Gespräch, was wir jetzt hier führen und aufzeichnen, dann hast du einen Datensatz, der ist in Text übersetzbar. Da kannst du auslesen, wie lässt sich der jetzt wieder einspeisen? Wie lässt er sich übersetzen? Wie kann ich dieses Gefühl zum Beispiel, ich sitze jetzt dir hier gegenüber in einem ziemlich schrägen Hotelraum, also ist riesig, war ich auch noch nie, Reeperbahn und guck also auf die Reeperbahn. Total schöner, sonniger Nachmittag, draußen ist ordentlich was los. Das macht ja was mit der Atmosphäre. Mhm. Wie kann ich diese Gesprächsatmosphäre denn aber irgendwie deutlich machen? Den kann ich jetzt beschreiben, habe ich gemacht, habe ich übersetzt. Aber das Gefühl, was das mit mir macht, oder auch das Gefühl, ne, finde ich dich sympathisch, habe ich Bock, dir irgendwas zu erzählen, das kann ich gar nicht übersetzen so einfach. Und das ist das, was für unser soziales Miteinander aber extrem wichtig ist. Sprich, wenn ich mir Städte angucke und städtisches Miteinander, dann gibt es so ein Wort, das heißt Aufenthaltsqualität. Das ist schon der erste Versuch, zu sagen, okay, Aufenthaltsqualität an einem Ort, wenn ich den jetzt plane für die Zukunft, was macht das denn aus? Also wie fühlen Menschen sich wohl? Wie kann ich einen meinetwegen öffentlichen Raum so gestalten, dass der nicht zu einem Angstraum wird? Und dazu braucht es ganz unterschiedliche Erfahrungswerte von Menschen und aber auch unterschiedliche Forschungsperspektiven. Also wenn ich den öffentlichen Raum als Frau nachts um drei durchschreite, ist es was anderes, als wenn ich das irgendwie als, weißer Mann tue oder als Kind oder als Seniorin und so weiter. Und Aufenthaltsqualität versucht man in der städtischen Planung natürlich möglichst für alle Bevölkerungsgruppen herzustellen. Und dann gibt es unterschiedliche Dinge, die man da berücksichtigen kann. Und die führen im Best Case dazu, dass auch dieses soziale Miteinander anders gestärkt wird. Also wenn es ein Ort ist, der so gestaltet ist, dass zum Beispiel die Beleuchtung passt, dass da niemand Angst haben muss, dass man sich irgendwie nicht verfolgt und beobachtet fühlt, weil dieser Ort so gestaltet ist, ist schon mal ziemlich gut. Wenn es zusätzlich vielleicht auch noch verkehrsberuhigte Zonen gibt, also autofrei, wenn es genug Grün gibt, wenn es genug Bänke gibt, auf denen man sich hinsetzen und irgendwie eine Pause machen oder miteinander quatschen kann, solche Dinge. Das sind alles Sachen, die zu dieser Aufenthaltsqualität führen. Sprich, dieser Sozialraum, wie man den gestaltet und erlebt, der hat ganz viel mit Daten zu tun, die nicht unbedingt quantifizierbar sind. Mhm. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung.
Ja, das glaube ich. Ich stelle mir auch vor, dass das ja auch, wenn man jetzt versucht, dann die Analyse sowohl der qualitativen als auch der quantitativen Daten umzusetzen in etwas, in ein Projekt innerhalb der Stadt, um vielleicht diese Lebensqualität zu steigern, dann frage ich mich ja,
ändern sich nicht diese qualitativen Daten auch regelmäßig, weil ich glaube, man kann sagen, ein Großteil deutscher Städte, die es schon lange gibt, ist vielleicht ausgelegt in der Form, wie sie heute sind, auf Autoverkehr, ist ausgelegt auf ein klares Geschlechtermodell, ein klares Familienmodell, ist ausgelegt auf eine nicht digitale Welt, ist ausgelegt auf einen bestimmten Anspruch auf Wohnraum und wie auch immer. Also Dinge, die sich vielleicht auch rasant verändern. Jetzt ist es doch aber so, wenn man Anpassung vornehmen möchte in dieser Lebensqualität, braucht das ja Zeit. Das sind ja Eingriffe. Also ändern sich die qualitativen Daten oder sind die Ansprüche, die Menschen an einen qualitativen Lebensraum haben, so ein bisschen dieselben geblieben wie früher?
Ja, also ich glaube, es gibt etwas in uns Menschen, was immer bleiben wird, und das ist Sozialität, die wir alle brauchen. Also wir brauchen Begegnungsräume, wir brauchen irgendwie Räume, in denen man nicht einfach nur anonym aneinander vorbeilatscht, die braucht es auch in der Stadt, aber es braucht auch die Möglichkeit, sich wirklich zu begegnen, es braucht Freiräume, es braucht irgendwie Gestaltungsmöglichkeiten in der Stadt auch, das ist das eine. Das ist, glaube ich, was sich nie verändern wird, weil das in uns Menschen drin ist. Also diese Frage nach Kontakt miteinander, das hat man während Corona ganz schön sehen können, wie wesentlich das ist. Das ist, hat was mit Menschsein zu tun. Mhm. Und ich glaube, dass egal von welchen Trends man so spricht und egal auch, wie sich unser Alltag verändern wird, auch Mobilitätsformen, die sich radikal verändern werden, dieses Bedürfnis nach Zwischenmenschlichkeit, nach Miteinandersein, das wird sich, glaube ich, nicht ändern, weil das was ist, was ganz, ganz tief mit unserem, wer wir als Menschen eigentlich sind, verbunden ist. Das ist das eine. Und trotzdem, das hast du ja gerade schon angesprochen, ist natürlich diese Frage, wann entscheide ich, wie ich bestimmte Räume plane, wie ich Mobilitätskonzepte entwerfe und wann werden die tatsächlich umgesetzt? Ja. Ist ein Gap, auf jeden Fall, und das ist eine ganz große Herausforderung. Und deswegen braucht es Visionskraft und Imaginationsfähigkeit, weil diese Zukünfte, über die es hier geht gerade, die entstehen ja nicht einfach nur so. Also es ist ja nicht so, dass einfach Zukunft irgendwie eintritt, sondern das haben wir jetzt auch jahrelang erlebt. Wenn man sich mit dem Status quo zufrieden gibt, dann bleibt der Status quo, aber die Welt verändert sich und dann ist der Status quo irgendwann nicht mehr der, in dem man weiterhin leben möchte. Das heißt, man muss irgendwie die Weitsicht entwickeln, gerade auch auf einer politischen und auch auf einer stadtplanerischen Ebene, zu gucken, wo wollen wir denn hin? Und diese Frage, wo wollen wir denn hin, ist eine Frage, die wir, glaube ich, nur gemeinsam beantworten können. Weil wenn nur wenige Menschen diese Frage beantworten und das politisch umgesetzt wird, dann werden auch nur wenige Menschen genau diese Zukunft als Lebensqualität empfinden. Das ist das, was wir momentan als große Gefahr sehen. Da geht es jetzt gleich um die ganz großen demokratischen Gefährdungen. Das Fass will ich jetzt gar nicht so groß aufmachen. Aber in der Stadt ist das fast nicht zu vermeiden, weil es da immer um das Aushandeln von Interessen geht. Und da geht es dann auch um so Sachen wie, okay, demografische Entwicklung, es entsteht ein unterschiedlich. In Viertel X gibt es meinetwegen eine Prognostik, dass so und so viel Kinder, viel mehr Kinder geboren werden oder ganz viel Zuwanderung stattfindet. Sprich, wir brauchen mehr Kitas. Dann gibt es aber vielleicht auch einen großen Prozentsatz in der Bevölkerung, die sagen, auch zu Recht, gut, aber wir haben hier ein Schwimmbad und wir müssen alle ja auch schwimmen und das ist irgendwie ein total wichtiger Raum. Dann gibt es Sozialstatistiken, die sagen, okay, wir brauchen hier ganz dringend ein Krankenhaus. Also das wird kommen, Freunde, wir brauchen das hier in 5, 6 Jahren auf jeden Fall. Ja. Und dann gibt es noch die Klimaaktivistinnen im Viertel, die sagen, ey, wenn wir jetzt nicht hier diese Fläche entsiegeln und da einen kleinen Park draufsetzen, dann haben wir hier eine Hitzeinsel und dann verbrennen wir hier alle. Ja. Und das sind alle sehr berechtigte Zukunftsvisionen und Wünsche. Und dann ist genau diese Frage, wie handelt man diese Interessen aus? Und welche Idee von Zukünften gewinnt am Ende? Und welche ist die wünschenswerte ist? Ja. Und das auszuhandeln ist so ein bisschen, glaube ich, und nicht ein bisschen, das ist genau die Frage, mit welchen Methoden, mit was für Tools, mit welchen Akteuren müssen diese Verhandlungen stattfinden.
Ja, die Dimensionen, die du ansprichst, sind zwar groß, aber die sind natürlich schon das auch, was städtisches Leben ja im Endeffekt auch ausmacht. Also es ist ja wie ein Brennglas für alle gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, phänotypisch treten die halt auf in der Stadt. Also an einer anderen Stelle, wo nicht so viele Menschen aufeinander leben, sind sie da, aber vielleicht nicht so sehr und so häufig beobachtbar. Und gleichzeitig ist es jetzt zum Beispiel so, es gibt ja auch Studien, die sagen, städtisches Leben, also der Kontakt mit Menschen, der Kontakt mit anderen Menschen, der Kontakt mit in einer Einwanderungsgesellschaft, in allem der Kontakt mit Menschen anderer politischer Überzeugung oder wie auch immer, führt ja dazu, dass beispielsweise extreme politische Kräfte in Städten einfach nie so grassieren, wie sie es woanders tun. Und das plus das, was du vorhin erzählt hast, führt mich so sehr zum dritten Ort. Ich liebe dieses Wort, ich weiß nicht warum. Dritter Ort, ich finde es so toll. Also erster Ort zu Hause, zweiter Ort Uni oder Arbeit, glaube ich, ne? Und der dritte Ort, das, wo man sich begegnet. Also der Ort eigentlich, wo all diese Dinge entstehen, also wo Menschen aufeinandertreffen, wo man seine Freizeit gestalten kann, ob das jetzt der Park ist, ein Kulturhaus, was auch immer. Kannst du sagen, weil du dich ja auch sehr intensiv oder weil du diese Schnittstelle ja auch bildest zu so einem kulturwissenschaftlichen Blick, wie es um den dritten Ort steht in Städten?
Mhm. Ich fange mal noch einen Schritt zurück an, weil du hast das so ein bisschen beschrieben, ne? Diese Fremdheitserfahrung, die wir in Städten haben, die führt zu einer größeren Resilienz. Da gibt es ganz viele Studien zu. Also die Eigenschaft von uns Menschen, Veränderungen zu akzeptieren, keine Ängste zu entwickeln, Fremden gegenüber und so weiter, das hat viel damit zu tun, wie wir in Städten diesen permanenten vielstimmig, Vielschichtigkeitseffekt ausgesetzt sind. Mhm. Da kann man irgendwie zu Max Weber und Georg Simmel zu so Stadtforschung irgendwie schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts zurückgucken. Und das ist was Städte, glaube ich, so lebenswert macht für ganz viele Menschen, weil diese Diversität, die wir uns wünschen, im Best Case da so gelebt wird, dass sich alle irgendwie da wohl miteinander fühlen. So, ne? Das ist das eine. Das andere, was du angesprochen hast, diese dritte Orte, die überhaupt diese Fremdheitserfahrung ermöglichen.
Das ist auch ein schönes Wort, wenn ich Fremdheitserfahrung
habe. Ja, vor allen Dingen, wenn man es so schön positiv empfinden kann.
Total.
Ja, dritte Orte sind ja erstmal Orte, in denen es keinen Konsumzwang gibt, die öffentlich zugänglich sind und die genau so, wie du beschrieben hast, sich so zwischen Arbeits- und Privatleben stattfinden oder auffalten. Mhm. Und das sind eben öffentliche Orte, die einen bestimmten Freiraum zulassen. Ich glaube, deswegen findest du die auch so ein bisschen funky und cool, weil die nämlich nicht so festgeschrieben sind. Da ist nicht eingeschrieben, was da passiert. Wenn du nach Hause gehst, ist ziemlich klar, was du da so machst, also zumindest dir wahrscheinlich. Das Gleiche gilt für deinen Job. Aber diese dritten Orte, die eröffnen so einen Möglichkeitsraum. Das ist auch so ein Buzzword, was ganz schön durchgelutscht wurde in den letzten Jahren und überstrapaziert. Aber ich glaube, es ist trotzdem richtig. Diese Möglichkeitsräume sind etwas, was wir als Gesellschaft so dringend brauchen. Das ist das, was ich versucht habe, eingangs so ein bisschen zu beschreiben, was in diesem Terminus dritter Raum oder dritter Ort ganz gut, glaube ich, zusammengefasst wird. Und es gibt ganz viele coole und tolle Initiativen, die versuchen, Institutionen, die wir haben, öffentliche Institutionen, wieder ganz massiv als dritte Räume zu etablieren. Also zum Beispiel die Hamburger Bücherhallen sind so ein Ort, die sich ganz stark an diesem Beispiel von großen Bibliotheken, die so fungieren, also das Odin zum Beispiel in Helsinki oder in Aarhus, das Doc 1, das sind alles öffentliche Bibliotheken eigentlich, die aber inzwischen viel mehr sind als nur eine Bibliothek, sondern die so Begegnungsräume sind. Also da kannst du irgendwie, keine Ahnung, gibt's Gaming Stations, du kannst da einfach nur dein eigenes Picknick mitbringen und dich mit Freunden treffen, du kannst, da mit deinen Kindern spielen gehen. Das sind alles Orte, die öffentliche Orte sind, weil eine Bibliothek erstmal per se ein öffentlicher Ort ist und die versuchen das anders zu bespielen. Und das Gleiche gilt eigentlich für viele unserer öffentlichen Institutionen, also sowas wie Museum, Theater. Und es gibt einen großen Umschwung im Nachdenken über diese städtischen Infrastrukturen und wie wir die eigentlich nutzen können sollten, damit sie möglichst vielen Menschen zur Verfügung steht. Und Kulturstiftung des Bundes hat zum Beispiel gerade ein großes Programm aufgesetzt, das heißt Übermorgen. Und da geht es um die Zukunft von genau diesen Institutionen und um die Frage, wie müssen wir diese kulturellen Institutionen in dem Fall vor allen Dingen neu denken, damit sie nicht in Zukunft abgeschafft werden, weil da nur die elitäre Bubble hingeht, wenn überhaupt, oder ein graues Lockenmeer irgendwie vorherrscht und alle anderen zu Hause Netflix auf der Couch gucken. Und ich glaube, dieses Neudenken, Umdenken und aber auch wieder sich erinnern daran, was für ein unglaublicher Schatz wir als Stadtgesellschaft haben mit diesen öffentlichen Orten, die dritte Orte sein könnten. Ich glaube, dass sich daran zu erinnern und das ernst zu nehmen, das ist was, was in Zukunft hoffentlich mehr wird.
Es klingt so ein bisschen, als ob man ja eigentlich reagieren müsste auf ein bestehendes Konstrukt. Also man muss ja eingreifen in ein sich immer veränderndes, aber ja so in sich bestehendes Konstrukt mit seinen Straßen und Häusern und seiner Verfügbarkeit von Wohnraum. Und da müsste man ja immer ergänzen, anpassen und so. Und da frage ich mich, ist es da überhaupt möglich, große Würfe zu machen, sich zu erinnern an so eine große Vorstellung von etwas? Also fehlt bei all den Herausforderungen, die da sind, dann nicht so ein bisschen der Raum für eine Utopie von einer Stadt? Also für eine Stadt der Zukunft sich vorzustellen? Weil in meinem Kopf ist eine Stadt der Zukunft manchmal so, wie sie halt in einem Science-Fiction-Film ist. Und dann denke ich, gut, da reden wir jetzt vielleicht, also das ist in 100 Jahren, das ist dann wie 2100, ist jetzt schon näher als die Filme, die 2100 Mal vorgestellt haben, als das Jahr, in dem wir durch die Luft fliegen oder alles grün ist. Also die Vorstellung von der perfekten Stadt hat sich verändert und dadurch, dass die Herausforderungen so groß sind, man inzwischen auch besser versteht, was die Herausforderungen sind, frage ich mich so ein bisschen, ob da nicht der Raum für so eine Utopie fehlt.
Ich glaube, es ist beides. Also das, was du jetzt angesprochen hast mit den Science-Fiction-Visionen, vielleicht so, keine Ahnung, kann man bei Metropolis anfangen, diesem berühmten Film von Fritz Lang, irgendwie schwarz-weiß. Die Bilder kommen wahrscheinlich bei einigen Zuhörenden irgendwie in den Kopf. Da gab es diese großen Straßen, fliegende Autos, war da alles irgendwie schon da, ne? Und das ist wirklich jetzt 100 Jahre her. Es gibt aber auch so Filme wie Blade Runner, wo es Szenen gibt, wo auf riesigen Leinwänden Filme laufen und so weiter. Das gab es damals nicht, gibt es heute alles, ne? Also es gibt ganz viele, ich könnte jetzt weitermachen und die so eine filmwissenschaftliche Analyse hier reingießen, das mache ich nicht. Aber
warum nicht? Gut. Das ist nicht uninteressant, super.
Ja, aber ich glaube, es ist ein bisschen Fass ohne Brunnen. Ja,
wahrscheinlich.
Es gibt natürlich zig Science-Fiction-Visionen, die tatsächlich inzwischen Realität geworden sind. Und das ist ein Punkt, den ich extrem wichtig finde. Das sind, genau wie du sagst, radikale Vorstellungen gewesen. Vielleicht noch nicht mal eine Utopie, sondern einfach nur eine Idee davon, wie Zukunft aussehen kann. Und es geht am Ende um Storytelling. Wenn man gutes Storytelling macht und diese Geschichten von Zukunft gut erzählt und viele Menschen davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist, dann werden diese Zukünfte irgendwann real. Weil, wie gesagt, das nichts ist, was einfach passiert, sondern es ist was, was wir uns ausdenken auf eine bestimmte Ebene. Keine Ahnung, Elon Musk hat angefangen damit zu behaupten, es gäbe autonome Autos, gab es damals noch gar nicht, hat er einfach oft genug behauptet, hatte dann leider auch politisch die Wirkmächtigkeit, all diese Dinge irgendwie umzusetzen. Sprich, es gibt diesen Raum für zu Utopien, gibt es nach wie vor, den gibt es in der Kunst, den gibt es in der Politik, der muss nur anders gemeinschaftlich genutzt werden und es braucht die Einsicht da rein, dass das nicht einfach nur irgendwelche Visionen sind. Ja, Hamburg, Helmut Schmidt hat, glaube ich, gesagt, oder ihm wird das Zitat zugeschrieben, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Yeah. Finde ich komplett Banane. Warum sollte man da zum Arzt gehen? Kann man sagen, also kommt auf die Vision drauf an. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast irgendeine Idee, wie unsere Zukunft aussehen kann. Und gerade weil das so lange dauert, also wir reden jetzt ja nicht darüber, so eine Stadt wie The Line zu entwerfen, irgendwo in der Wüste, finde ich eher eine Dystopie als eine Utopie, sondern wie man in bestehende Städte, die über Jahrhunderte gewachsen sind, Veränderungen reinbringen kann. Und an der Stelle braucht es Vorstellungskraft, es braucht radikale Imagination und dann braucht es auch den politischen Willen, das umzusetzen. Ein Beispiel, Paris war ich neulich, zum ersten Mal seit, ich glaube, 20 Jahren oder so. Ich dachte, ich bin in einer völlig anderen Stadt. Es hatte nichts mehr mit dem Paris-Gefühl zu tun, das ich damals hatte, was sehr viel von Hustle und Bustle und irgendwie eher Stress begleitet war, weil das inzwischen so eine wunderschöne Fahrradstadt ist, in der man sich so toll bewegen kann, mit ganz viel Aufenthaltsqualität überall. Das liegt daran, dass die Bürgermeisterin von Paris diese Vision hatte, Paris autofrei zu machen zu großen Teilen und das einfach radikal umgesetzt hat. Das war eine Form von einer Utopie. Da haben zig, weiß ich nicht, wie viele Menschen, aber viele Menschen gesagt, ey, auf gar keinen Fall. Das ist nicht so einfach umzusetzen. In Deutschland ist es viel, viel schwieriger als in anderen europäischen Ländern, glaube ich. Das liegt jetzt wieder daran, als Kulturwissenschaftlerin, wenn ich mir das so angucke, hat das viel mit unserer Identität zu tun, die in Deutschland viel am Auto hängt, um jetzt mal beim Beispiel Fahrrad zu bleiben. Ich bin überhaupt keine Mobilitätsexpertin, aber ich glaube, da gibt es zum Beispiel einen riesen Gap zwischen dem, was die Menschen für ein Gefühl haben, was für sie Deutsch sein bedeutet, auf so einer ganz doofen Ebene. Und dazu gehört tatsächlich zum einen dieser Faktor, Autoindustrie, Automobilindustrie, aber auch Autofahren, Autostadt und so weiter. Das hat alles ganz viel damit zu tun. Und wenn man jetzt einfach sagt, okay, wir machen jetzt hier eine autofreie Stadt und alles wird schön und grün, dann ist es mehr als nur die Angst davor, sein Auto abgeben zu müssen, sondern es greift die Menschen, glaube ich, viel und wahrscheinlich auch viel unterbewusst in diesem Gefühl von Identifikation, Identität und so weiter an. Und das muss man mitdenken. Und diesen Raum, Utopien mutig zu entwickeln und zu äußern, den gibt es, glaube ich, nicht weniger, sondern den gibt es eigentlich mehr, aber der wird nicht so ernst genommen. Und ich glaube, das müssen wir ganz dringend ändern.
Ist aber gleichzeitig auch eine Art von Zukunftsversprechen. Also ich finde erstmal interessant, dass ja Paris ist ja nur ein Beispiel, also Madrid, Oslo, Stockholm, ich war kürzlich letztes Jahr zweimal in Kopenhagen. Ich weiß nicht, ob es eine Stadt gibt in der Nähe von Hamburg, die so eine Aufenthaltsqualität hat an so vielen Orten. Und man sitzt dann irgendwie und denkt so, ey, alle europäischen Metropolen werden gerade zu so Stadtutopien und man sitzt in so deutschen Städten und denkt sich, ich wusste gar nicht, dass es diesen Laden noch gibt seit 40 Jahren, der in der Einkaufsstraße ist und warum musste der Bahnhof zugemacht werden und all diese Dinge. Also tatsächlich scheint da ja irgendwas zu sein, was es uns unmöglich macht, so einen großen Wurf zu landen. Ich weiß nicht, was es ist.
Ja, ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Das eine ist unser föderalistisches System, was uns da nicht unbedingt in die Hände spielt, ne? Also es gibt eine andere Gestaltungskultur, auch gerade in Skandinavien gibt es viel mehr Rückhalt auch für politische Entscheidungen in diesen ganzen Richtungen. Dänemark, Kopenhagen, Fahrradstadt, da hat Hamburg sich ganz viel von abgeguckt. Und das dann hier umzusetzen, war ein unglaublich langsamer und drüger Prozess und also ich bin selber Fahrradfahrerin, ich würde sagen, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Das dauert hier einfach alles länger, es ist behäbiger, es ist irgendwie gebunden an viel mehr Vorschriften und klein-klein. Und dann muss man einfach auch sagen, man muss ein bisschen gucken, welche Parteien man da so wählt. Ne? Weil in Berlin zum Beispiel gab es Riesenaufbrüche Richtung autofrei beziehungsweise so Fahrrad, Autobahn und so weiter. Schwuppdiwupp, alles wieder rückgerollt. Also ich bin ein sehr optimistischer Mensch, deswegen glaube ich nach wie vor daran, dass das möglich ist. Aber die Frustration darüber, wie langsam das hier im Vergleich zu anderen europäischen Städten vonstatten geht, die teile ich. Und gerade auch in so einer Stadt wie Hamburg, wo es eigentlich eine stabile politische Basis gibt, finde ich, passiert viel zu wenig. Das liegt an diesen Aushandlungsprozessen, über die ich vorhin geredet habe, die wir sehr ernst nehmen hier. Also ich glaube, wir sind als Gesellschaft insgesamt und auch als Stadtgesellschaft in dem Fall in Hamburg schon durchaus sehr trainiert darin, so Beteiligungsprozesse zu gestalten und das auch auszuhandeln und auszuhalten. Aber es gibt einfach viel, das hast du vorhin schon angedeutet, so Zukunftsversprechen, die dann nicht eingelöst werden. Und das führt zu totaler Frustration. Und dann haben die Leute auch keinen Bock mehr, ihre Ideen über städtische Zukünfte zu teilen. Und dann wird es auch irgendwann so boring. Also wenn die einzige Idee ist, wie wir irgendwie in Zukunft vielleicht klarkommen, ausschließlich Fahrradstädte sind, dann ist das einfach auch zu wenig.
Ja, wahrscheinlich. was ich mir so gedacht habe, ist, dass sich ja, vielleicht ist das auch eine Frage des, mal über Berlin hinaus, des kulturellen Backlash allgemein, aber dass sich ja auch die Vorstellung vom oder der Anspruch an die Zukunft verändert hat. Also du hast ja, wenn wir jetzt über diese Science-Fiction-Beispiele gesprochen, klar gab es da auch immer Dystopien, aber vom Gefühl her ist so Popkultur oder Literatur oder Kultur allgemein, was die Vorstellung von einer Stadt der Zukunft angeht, mehr und mehr in eine dystopische Richtung gedriftet. Also dass die Vorstellungen, die wir haben von Stadt, mehr und mehr dystopisch geworden sind. Interessanterweise würde ich jetzt auch sagen, dass die Dinge, die man mal als Utopie bezeichnet hat, irgendwie so Glaskästen oder so Raumschiffe, die irgendwie durch die Stadt fliegen, mittlerweile auch eher als Dystopie wahrgenommen werden. Aber so vom Gefühl her ist die Vorstellung von der Stadt der Zukunft, wie sie sein könnte und wie sie wahrscheinlich sein wird in der Vorstellung von vielen, ist da so ein krasser Gap. Und ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist, aber so vom Gefühl her überwiegt dann manchmal die Vorstellung, es wird eh alles so, es bleibt eine Betonhölle. Und Hamburg ist ja vielleicht auch nicht das optimalste Beispiel, weil es so viele grüne Zonen gibt und weil es in vielen Fällen eine hohe Lebensqualität gibt, aber es gibt ja auch absolute Betonhöllen und absolute Innenstädte, die so wenig beweglich sind in ihrem Umbau, dass man sich gar nicht vorstellen mag, wie das sein kann. Also wie kriegt man denn jetzt eine Stadt grüner? Wie kriegt man es hin, dass eine Utopie wieder eher in das Feld rückt des Sichtbaren als diese Dystopie?
Ja, das ist auch leider so eine komplexe Frage. Weil das eine ist, glaube ich, dass dieses grundsätzliche Gefühl von, es gibt viel mehr Dystopien, das hat natürlich ganz viel mit dem Zeitgeist zu tun und mit dem Momentum, in dem wir uns gerade befinden, in dem einfach viele Sachen am Horizont ziemlich düster aussehen und dann ist es schwer, eine utopische Vorstellung von Zukunft zu entwickeln, wenn einfach klar ist, durch die klimatischen Veränderungen, durch die politischen Umwälzungen, durch diese ganzen Situationen, in denen wir uns momentan alle befinden, entsteht nicht so viel positive Lust auf Zukunftsgestaltung, sondern die Menschen neigen dazu, in solchen Zeiten eher in Angst dann zu verharren. Dabei ist natürlich gerade jetzt maximal wichtig, genau diesen ganzen Zukunftsentwürfen was entgegenzusetzen. Weil das sind alles Dinge, die noch nicht eingetreten sind. Natürlich wird die Klimakrise ist da, die klimatischen Veränderungen werden eintreten. Aber das wird in Zukunft geschehen. Sprich, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, Visionen zu entwickeln, die immer noch eine Lebensqualität ermöglichen. Es ist seit Jahrzehnten klar, was wir machen müssen. Wir kriegen es nur nicht auf Kette. Das ist das große Problem. Und ich glaube, dieses Frustrationsmoment ist das Entscheidende, was dazu führt, dass die Menschen eben keine alternativen Zukünfte, keine Counter-Futures entwickeln, die dem was entgegensetzen. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie wir Zukunft denken auch. Also eben eher Zukunft wird so politisch entschieden und jemand anders macht dann die Zukunft und nicht. Zukunft ist eigentlich ein Verb, ein Tu-Wort, weil Zukunft wird gemacht. Die entsteht eben durchs Tun. Das hat jetzt was mit so einem psychologischen Faktor zu tun, der heißt Selbstwirksamkeit. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Menschen, die spüren, dass das, was sie tun, Einfluss hat, sowohl auf die Gegenwart als auch auf ihre Zukunft, viel mehr Bock haben, Zukunft zu gestalten, Visionen, Utopien zu entwickeln und vor allen Dingen auch ein Zutrauen darin haben, dass das umsetzbar ist. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel, damit das nicht auf so einer Metablase hängen bleibt. Gibt hier in Hamburg einen großen Zusammenschluss, der heißt Lokalkraft. Das sind Initiativen, die erstmal kleinere Dinge machen, die aber in genau diesem Wort Lokalkraft eine wahnsinnige Wirkmächtigkeit entfalten können. Und die haben gerade jüngst hier in Hamburg ein großes Projekt angeschoben, zusammen mit dem City Science Lab. Da geht es um Flächenentsiegelung, das heißt Abpflastern. Und eigentlich ist es eine kleine Idee, die auf der Tatsache basiert, dass wir entsiegeln müssen. Wir müssen einfach in unseren Städten diese ganzen Betonwüsten aufkloppen, den Asphalt aufbrechen, mehr Bäume pflanzen. Dann hätten wir automatisch weniger Probleme mit Hitze. Und wir hätten durch mehr Begrünung, das nicht nur die Hitze reguliert, sondern tatsächlich auch für Starkregenereignisse und so weiter, eine ganz andere Form von der Zukunft, die grün und sicherer wird. Und das kann eigentlich jeder selber machen. Also dieses Abpflastern ist was, wo man sagen kann, okay, es gibt hier irgendwie einen Space, den könnten wir easy abpflastern, lass doch mal machen. Und wir haben mit dem City Science Lab und unserem Projekt, was wir da haben, Connected Twin heißt das, ein Projekt aufgesetzt, das basiert auf so einer digitalen Beteiligungssoftware, die heißt DPaaS. Und dieses Projekt heißt Beteilige Me. Und da geht es darum, einfach nur Flächen vorzuschlagen erstmal und zu sagen, ey, hier, da könnten wir total gut abpflastern. Und dieses Wissen zu teilen und sich zu treffen, führt dann auf mehreren Ebenen zu einem ziemlichen Erfolg, weil zum einen hast du wieder einen Begegnungsraum, du triffst dich mit anderen Menschen, du spürst, dass deine eigenen Handlungen eine Wirkmächtigkeit entfalten und du hast die Möglichkeit, im eigenen Tun zu sehen, also diese Wirkmächtigkeit nicht nur zu erfahren, sondern auch eine Zukunft mitzugestalten, indem du was verändert hast, was in Zukunft eine Rolle spielen wird. Mhm. Und ich glaube, von solchen Erfahrungsräumen durch solche Projekte können wir als Gesellschaft nur profitieren und davon bräuchte es viel mehr. Mhm. Und dann sind wir wieder beim Thema Storytelling und digital und KI und alles, was da so dran hängt, weil wir müssten dem viel mehr Raum geben. Wir brauchen andere Formen von Zukunftserzählungen.
Mhm. Ja, super spannend, weil du auch total gut quasi meiner nächsten Frage schon vorweggenommen hast, dass wie man sich eigentlich aktiv daran beteiligen kann, seine Stadt zu formen und auch seine Umwelt zu formen, weil es ja sicherlich, also es gibt ja ganz offensichtliche Unterschiede zwischen dem Leben auf dem Land und dem Leben in der Stadt und das, viele Faktoren haben sich da seit 1000 Jahren wahrscheinlich nicht verändert, ganz viele Faktoren sind durch eine moderne Gesellschaft dazugekommen, aber wahrscheinlich ist es schon so, dass man in einer kleineren Gesellschaft, auf der ländlichen Gebiet kann man ja mehr tun, um sein Umfeld zu formen, also ne, sei es jetzt im Hausbau oder was man irgendwie auf freien Flächen um sich herum tut, aber in der Stadt hat man ja vielleicht manchmal das Gefühl, ich kann gar nicht so viel tun, um diese Umwelt zu formen. Gibt es andere Beispiele, wie man als Stadtbewohnerin in der Lage ist, seine Umwelt zu formen, Teil zu werden von einer Vision und weil irgendwann müssen ja alle Zukünfte zusammenkommen und eine ergeben, die wird zwar nicht festgelegt und dann wird sie gemacht, sondern das ist wahrscheinlich ein Prozess, der sich immer wieder entwickelt und dann passt man das an. Aber wie kann ich sozusagen als Stadtbewohnerin dazu beitragen, meine Stadt zur Stadt der Zukunft zu machen?
Also ich glaube, man kann das über ganz unterschiedliche interessensgeleitete Aktionen tun. Man kann das bei sich im Kleinen machen. Ich gebe dir mal ein persönliches Beispiel. Wir wohnen direkt gegenüber von der Schule, auf die auch meine Kinder gehen. Und da wurde, es gab eine Diversitäts-AG in der Schule, die angeregt haben an, ich weiß gerade nicht mehr, ob es der Christopher Street Day war oder ein anderer Tag, in dem es ganz viel um Diversität gehen sollte, diese Diversitätsflagge zu hissen. Und das hat die Schule auch gemacht, weil es eine tolle Schule ist. Und die wurde nachts abgerissen und verbrannt. Das war ein Riesenschock, sowohl für die Schülerinnen als auch für sehr viele andere Menschen, die das mitgekriegt haben. Die Schule hat ganz toll reagiert und hat die dann mit einer großen Zeremonie begleitet, wieder aufgehängt, hat sich richtig reingehängt, beraten lassen. Ich fand das irgendwie super. Und weil wir direkt gegenüber wohnen, habe ich diese Flaggen in klein gekauft. Wir haben alle Balkone, die auf diese Seite der Schule zeigen, und habe einfach die Nachbarschaft eingeladen, quasi zu zeigen, dass die Schülerinnen damit nicht alleine sind. Und wir haben alle diese kleinen Fahnen in unsere Balkone gepackt. Ich kann dir gar nicht sagen, ob das bei den Schülerinnen, wie es angekommen ist oder nicht, aber ich hatte das Gefühl, ich war wirklich so schockiert darüber, ich kann irgendwas tun, um zumindest nur ein kleines Zeichen zu setzen. Und das führt, glaube ich, also bei uns in der Hausgemeinschaft hatte ich das Gefühl, ich habe von der Nachbarin eine mega sweete Sprachnachricht gekriegt, mit der habe ich sonst überhaupt nichts zu tun, außer dass ich da mein Päckchen abhole und sie das bei uns macht. Und ich hatte das Gefühl, dadurch entsteht so ein Gefühl von Gemeinschaft, was in die Zukunft von unserer Hausgemeinschaft total positiv wirken wird und kann. Das ist jetzt ein ganz kleines Mikro-Mikro-Beispiel. Es gibt natürlich Makro-Beispiele, wo sich ganze Nachbarschaften zusammenschließen. Hier in Hamburg gibt es eine ganz lange Tradition. Ja. Ne? Wir haben ja hier Park Fiction, also diesen Freiraum, der erkämpft wurde über Bürgerinnenbeteiligung der Nachbarschaft. Das sollte eigentlich zugebaut werden. Die haben in einem ganz intensiven Prozess gemeinsam verhandelt, dass das ein öffentlicher Park wird und auch gemeinsam quasi Methoden entwickelt, indem sie Wünsche gesammelt haben, so eine Wunschproduktion angeregt, wie dieser Park am Ende gestaltet wird. Und das ist der total zentrale Ort hier in Hamburg. Den gibt es irgendwie jetzt schon lange und der gehört nicht nur zum Stadtbild, sondern auch zu dieser Stadtgesellschaft. Mhm. Sprich, auch da hatten Menschen eine Idee, wie sie die Zukunft nicht sehen wollen, mhm, und haben eine alternative Zukunft entwickelt, ja, und die am Ende umgesetzt. Ja. Und ich glaube, diese Möglichkeit, die hat jeder und jede, aber zwischen irgendwie Arbeit, Familie, Sozialleben, Social Media und so weiter, bleibt dafür einfach nicht so viel Raum. Ja. Und deswegen glaube ich, dass diese Verschaltung von digitalen Möglichkeiten von Beteiligung und dem tatsächlich konkreten Aushandeln im physischen Stadtraum, die ist einfach ein Riesengeschenk, was wir haben. Also ich sehe das überhaupt nicht dystopisch, dass die technische Entwicklung diese Räume zum Beispiel verunmöglicht oder dadurch nur noch effizienzgetriebene Visionen entstehen, sondern ich glaube, sie ermöglicht eine Diversifizierung von städtischer Zukunft. Aber die umzusetzen im Alltag, das kann nicht nur die Behörde machen. Das kann nicht nur auf einer politischen Ebene entschieden werden. Da drehen sich die großen Räder und die müssen sich drehen. Und mit unseren Wahlentscheidungen beeinflussen wir, wer sie wie dreht und in welche Richtung. Aber im Kleinen kann das auch einen Impact erzeugen, den man echt nicht unterschätzen sollte. Mhm. Und ich glaube, diese Frustration, die wir alle irgendwie spüren, die hängt total an dieser Erzählung, oh Gott, es geht alles bergab, es, ja, ist alles so schlimm und wir tun uns so leid und wir Deutschen sowieso. Ich war jetzt hier gerade auch Reeperbahn-Festival. Ich war vorgestern auf einem sehr lustigen, schönen Konzert, wo sich die Musiker, in dem Fall zwei Männer, viel damit beschäftigt haben, das Publikum zu beschimpfen, weil niemand sich so engagiert hat, wie sie das irgendwie wollten, was total toll war. Wir haben alle sehr gefeiert. Und die haben irgendwann gesagt, ey, Alter, also sagen das auf Englisch, übersetze es jetzt mal, was seid ihr hier für Jammerlappen in Hamburg? Wir kommen irgendwie aus UK. Ihr habt hier so eine geile Stadt. Hört mal auf zu jammern. Mhm. Und ich glaube, dieser Jammermodus, der ist in Hamburg natürlich noch sehr viel unangebrachter als in vielen anderen deutschen Städten, in denen es anders grau und dystopisch schon aussieht. Aber trotzdem, also dieses Jammerdasein ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Mhm. Und ich persönlich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, wir müssen alle anfangen, in die andere Richtung zu steuern und dem was entgegenzusetzen.
Hat ja auch dann direkt was von Verantwortung abgeben. In der Sekunde ist man ja, gibt man ja seine Selbstwirksamkeit oder das Potenzial auf Selbstwirksamkeit auch aus der Hand. Ich würde mich gerne so ein bisschen zum Ende, Richtung Ende der Stadt der Zukunft versuchen mal zu nähern. Also bei all dem, was persönlich mir vielleicht vorschwebt an Zukunft für eine Stadt, wird dir was anderes vorschweben und wieder einer anderen Person was ganz anderes. Aber es gibt ja sicherlich auch objektive Dinge. Also du hast vorhin schon die Entsiegelung angesprochen. Also es gibt ja sicherlich objektive Dinge, die passieren müssen. Ich habe irgendwann mal gehört von bestimmten Techniken, die man sich beispielsweise im Stadtbau oder in der Stadtplanung aus der Natur abguckt. Schwarz-weiße Hauswände, die wie Zebras besser sind in der Wärmedurchlässigkeit oder im Thermodämmung quasi von den Häusern. Irgendwelche Lacke, die aussehen wie Fischschuppen, damit da keine Pestizide rankommen, und grüne Wände, also so Dinge, die man sich abguckt aus der Natur. Also gibt es so objektive Dinge, die man tun kann, Dinge, die die Stadt verändern würden, wo man jetzt weiß, okay, das müssen wir tun, das müssen wir eh tun. Wie wird das sein in Zukunft?
Also was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass die Fassadenbegrünung total zunehmen wird. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Ansätze in unterschiedlichen Städten und unterschiedlichem Tempo. Aber das wird kommen, weil es ja nicht nur eine Entsiegelung von Straßen und so weiter notwendig sein wird, sondern tatsächlich auch die Fassadengestaltung sich verändern muss. Und ähnlich wie das Zebra kann man natürlich einfach auch anders Bepflanzungen davor sehen. Das hat dann auch den positiven Nebeneffekt, dass in Zukunft ich relativ sicher davon ausgehe, wir mehr lokalen und regionale Landwirtschaft haben, also Stichwort Indoor-Farming, und auch lokale Anbauflächen, glaube ich, zunehmen, weil einfach das sich nicht, also das rechnet sich nicht nur CO2-mäßig nicht, sondern auch aus ganz vielen anderen Gründen macht das total Sinn. Ich glaube, also diese neutrale Bauweise mit Karbonisierung ist ja das Stichwort. Auch das wird zunehmen. Es wird, glaube ich, andere Mobilitätskonzepte geben. Mhm. Es wird definitiv weniger Autoverkehr geben müssen. Und das wird politisch auch irgendwann ankommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch andere Formen von Mobilität geben wird. Man sieht es jetzt schon, wenn du dir überlegst, wie wenig Lastenräder es noch vor ein paar Jahren gab. Und wenn jemand so ein Lastenrad fuhr, dann hat man die Menschen angeguckt, als wären sie vom anderen Stern. Manche Sachen muss man erst mal sehen, bis man sie glaubt.
Und tatsächlich. Dann sie irgendwann normal. Die sind gesprungen vom perfekten Klischee in den Mainstream. Das ist verrückt. Ja. Und es hat paar Jahre gedauert.
Und auch in schicke Teile, ne? Ja. Also so auch diese ganzen Menschen, die sich so Prestigeobjekte als Auto gekauft haben, die investieren jetzt durchaus auch in irgendwelche Klapp-Fahrräder, die super easy zu handeln sind und dabei auch noch schick aussehen. Also diese ganzen Dinge, die werden ziemlich sicher passieren. Ich glaube, die städtischen Infrastrukturen, so wie wir sie jetzt kennen, in einem großen Ausmaß zu verändern, das wird dauern. Aber auch da wird sich einiges verändern. Ich glaube, dass die Lokalität zunehmen wird. Also es gibt dieses Stichwort Block Cities aus Barcelona, Superblocks heißt es, aus Barcelona kennt man das, ne, wo 15 Minuten Stadt ist auch so ein Stichwort, also wo die Erreichbarkeit von den Dingen, die wichtig sind, innerhalb von einer kurzem Radius rund um dein eigenes Zuhause möglich sein wird. Das hat damit zu tun, dass diese autogerechte Stadt, die lange das Diktum der Stadtplanung war, eben nicht mehr die Maßgabe ist, sondern man jetzt vermehrt guckt, okay, wie macht man in kleinen Revieren und in Nachbarschaften und Communities so fit und erreichbar, dass da alle städtische Infrastruktur schon möglich ist. Mhm. Dann müssen die Menschen auch nicht mehr so weit von A nach B fahren. Das hat wiederum Vorteile für alle möglichen anderen Infrastrukturen. Also solche Sachen werden auf jeden Fall passieren. Wir müssen ein bisschen aufpassen in der Planung, dass die Effizienzbrille, die sehr viele Menschen da auch aufsetzen, nicht die entscheidende sein wird, weil das nicht die Antwort ist auf unsere städtischen Zukünfte.
Was ist damit gemeint? Also dass sozusagen der schnellste Weg ist nicht immer der beste Weg.
Der schnellste Weg ist nicht der beste und die effizienteste Bebauung ist nicht immer die lebenswerteste. Die optimalste Berechnung für Verschattung und Klimaneutralität ist eventuell die, in der kein Mensch leben möchte. Das sind alles Faktoren, da muss man irgendwie ein bisschen mehr auch auf menschliche Bedürfnisse achten. Und ich glaube, da können wir lernen, nicht nur von Tieren, aber durchaus auch. Es gibt total coole, auch so Floating Structures zum Beispiel, die bei Nestbebauungen von Tieren sich inspirieren lassen. Ne? Es gibt ganz coole Architekturlösungen für Hitze und Starkregen und so, die, genau wie du das beschrieben hast, sich nicht in dem Fall bei Zebras, sondern im Insektenreich inspirieren lassen. All diese ganzen Inspirationsquellen, das auch mitzudenken, und das wird hoffentlich auch zunehmen, dass wir ja nicht nur Menschen sind, die in der Stadt leben, sondern dass da auch sehr viele Tiere leben und auch ganz viele nichtmenschliche Akteure. Auch das nimmt zu im Verständnis davon, wie wir Zusammenleben definieren, mit wem wir da eigentlich in Städten zusammenleben. Mhm.
Spielt eigentlich Digitalität oder so diese Verbindung aus digitalem Raum und analogem Raum in der Stadtplanung oder in der Vorstellung von der Stadt der Zukunft eine Rolle? Also ist es so, dass dadurch, dass unser Leben vermehrt digital auch stattfindet, sich auch Digitalität in unser Stadtleben irgendwie widerspiegelt?
Ja, auf jeden Fall. Also das nimmt ja schon dadurch zu, dass es gibt, glaube ich, keinen einzigen Ort in dieser Stadt, wo du nicht Menschen sehen wirst, die auf ihrem Smartphone rumdaddeln. Mhm. Das wird sich über andere Devices ändern. Die werden, glaube ich, sehr viel mehr Teil von uns werden, als sie es sowieso schon sind. Ich glaube nicht, dass das wegzudenken ist. Ich glaube, dass man das zusammendenken muss. Und ich glaube auch, dass das die große Chance ist. Wenn man sich überlegt, wie lange Virtual Reality schon möglich ist und wie schwer das als Innovation überall hatte, also dieses ganze Metaverse, was da ausgerufen wurde, das findet ja nur in totalen Nischen statt. Und ich glaube, das liegt daran, dass man da so vereinzelt ist, weil dann eben jeder mit seiner VR-Brille alleine ist. Und ich glaube, dass die Zukunft eher in so hybriden Lösungen stattfinden wird, in denen sich digitale und analoge Welten tatsächlich überlagern. Also dieser ganze Bereich Augmented Reality, den halte ich für tatsächlich sehr viel zukunftsfähiger. Und ich glaube, dass der sehr stark zunehmen wird, weil die Entwicklung dahin aus beiden Richtungen kommt. Also weil es zum einen aus der ganzen Biotech-Forschung zunehmend so Schnittstellenlösungen gibt und weil aus der Tech-Forschung viel in diese Richtung geht. Mhm. Und das hat Auswirkungen auch auf unser Stadtleben, logischerweise, weil das eben, ich habe vorhin kurz Blade Runner und die großen Screens angesprochen. Da kannst du dir vielleicht mal ein paar Science-Fiction-Filme angucken, denn da sind schon durchaus diverse Ideen vorhanden, die ich für sehr wahrscheinlich halte.
Ja, interessant, ja. Du hast vorhin schon gesagt, dass man darauf achten muss, dass andere Lebewesen auch eine Rolle spielen in der Stadt. Überhaupt finde ich, ist ja interessant zu beobachten, dass eigentlich mal in der Vergangenheit hat irgendwann mal diese ästhetische Vision vorgeherrscht, dass eine Stadt das Beton Hammer ist, dass Grau das Ding ist. Also die Industrialisierung hat ja auch krude ästhetische Ideen mitgebracht.
Die Betonmoderne.
Also ja, genau. Oder so Brutalismus oder so architektonische Ideen davon, wie eine Stadt aussehen kann, die man mittlerweile wieder verworfen hat. Die sind jetzt aber halt da. So, jetzt ist das so. Ich frage mich so ein bisschen, wird sich nicht hat unsere Vorstellung von Ästhetik in 30 Jahren nicht wieder eine andere Einfluss darauf, wie wir eine Stadt der Zukunft haben wollen? Und was ich jetzt meinte, auch mit dem Bezug zu den, wir sind nicht die Einzigen in der Stadt, der Zugang zur Natur ist ja eigentlich in einer Stadt, die in der Industrialisierung vielleicht groß geworden ist oder gewachsen ist, nicht wirklich vorgesehen. Jetzt denke ich an Zürich, wo ich theoretisch aus dem Fluss, der durch diese doch gern große Stadt fließt, trinken könnte. Es gibt Orte in Bayern, da ist das so. Und dann denke ich an die Elbe und Co.
Oh, das ist nicht so schade.
Ja, also wo der Zugang zur Natur theoretisch da ist, aber einfach durch die industrielle Vergangenheit ist es nicht gegeben. Also das, was wir jetzt brauchen, Zugang zur Natur, ein anderes ästhetisches Bild davon, wie eine Stadt sein kann, als es noch vor 100 Jahren der Fall war, kann es nicht dazu führen, dass wir in 30 Jahren sagen, lass mal stecken mit den grünen Wänden, wird Zeit, dass wir die ganze Stadt untertunneln oder sowas.
Hoffentlich nicht. Wobei es auch interessante Tunnelstrukturen gibt, ist es nicht. Auch Umnutzung von U-Bahn-Tunneln, zum Beispiel Galerien und so, gibt es coole Beispiele. Ja, also klar, das ist natürlich gerade in so einer Stadt, die so viel Wasser hat und in der man sich so wenig im Wasser aufhalten kann wie hier, extrem traurig. Auch da gibt es ja aber Schritte nach vorne, ne? Also es gibt ja Renaturisierung, vielleicht schwierig auszusprechen, weil es wirklich auch ein Prozess ist, der lange Zeit braucht. Aber das gibt es ja ganz viel. Also diese ganzen Begradigungen und so weiter von Kanälen, die werden ja zurückgefahren hin zu der Öffnung auch in städtischen Infrastrukturen, wo man die ganz lange überdeckelt hat, dass man die eben wieder öffnet und dadurch eben Cooling Zones etabliert. Ne? Also dieses ganze Rückholen von einer, in dem Fall Wasserinfrastruktur in Städte, auch in eine Sichtbarkeit, die gibt es auch. Und ich glaube, es wäre ja total schräg und auch ganz traurig, wenn es keine neuen ästhetischen Ideen gäbe. Also auch architektonisch, das wäre ja fürchterlich. Also das wäre dann so, als hätten wir Gründerzeithäuser für den Rest unseres Lebens und nie würde sich irgendwas verändern.
Sondern ich würde sie einigen Ideen der letzten Zeit vorziehen.
Ja, also wobei auch da gibt es natürlich totale Fans. Ne? Also gerade diese Brutalismusbauten, da stehen manche Leute richtig drauf. Die werden auch begrünt. Ne? Also gibt auch diverse von diesen ganzen Betonwüsten, die auch, die sehen dann aber so ein bisschen so aus, finde ich, immer wie in so eben dystopischen Science-Fiction, wo die ganze Zivilisation draufgegangen ist und dann überwuchern irgendwelche Pflanzen, die ursprünglichen Beton-Dinger und so. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es architektonisch natürlich andere Ideen geben wird, weil Architektur reagiert ja auf genau das, was in Gesellschaften passiert, was die Menschen brauchen. Also gute Architektur tut das. Und ich hoffe, dass auch da die Zeiten von Star-Architekten, die einfach sich selbst mit ihrem Ego verwirklichen wollen, gezählt sind. Das ist nicht überall der Fall. Aber wie gesagt, ich bin eine Optimistikerin, wenn es das Wort überhaupt gibt. Also ich glaube ganz fest daran, dass auch in der Architektur sich großflächig ganz viel verändert. Da hat sich schon ganz viel verändert und es wird weiter sich so verändern, glaube ich, dass Architektur für die Menschen gemacht wird. Und die wird anders aussehen, weil die Menschen andere Bedürfnisse haben, weil auch die digitale Welt sich anders verschmelzen wird. Und dann brauchen wir auch andere Infrastrukturen, auch in der gebauten Umwelt.
Es ist nicht aber so, dass viele dieser Ideen und viele dieser Dinge auch wirtschaftlichen Zwängen unterliegen. Also du hast ja vorhin gesagt, manchmal geht es nicht darum, den effizientesten Weg zu finden. Die Aufgabe der Privatwirtschaft für sich selbst sozusagen ist ja eigentlich, den effizientesten Weg zu finden. Nicht den schönsten, sondern den effizientesten, kosteneffizientesten. Jetzt muss man ja sagen, ein dritter Ort, eine Entwicklung in einer Stadt, die lebenswert ist, ist für viele Akteure in diesem ganzen Setting vielleicht nicht lohnend. Um ein Beispiel vielleicht nochmal zu nennen, nochmal die Schweiz, die Zürich. Ich war in den letzten Jahren sehr viel in der Schweiz, deswegen kommen mir diese Gedanken jetzt gerade so. Aber in Zürich zum Beispiel gibt es ja eine, trotz eines sehr privilegierten Lebens und trotz wahrscheinlich einer viel weniger herrschenden sozialen Ungleichheit als in Deutschland oder in deutschen Städten, eine krasse Kultur von Neunutzung, Zwischennutzung, Übergangsnutzung. Also ich habe die krassesten Konzepte gesehen für Coworking Spaces, die in alten Fabriken festgestanden haben, Kaffee-Röster neben Schokoladenmachern, neben Pizzabäckern zusammengearbeitet, in einer großen Halle. Da ist eine alte Molkerei, die ist jetzt Uni und gleichzeitig ist dieses Dach ist eine total grüne Fläche. Also diese Zwischennutzung, Übergangsnutzung, alte Lagerhallen, Brutalismusbauten, 70er-Jahre-Verbrechen, die irgendwo in der Landschaft stehen, die anders genutzt werden. Fehlt uns so die Flexibilität, dass deutsche Städte auch mal was probieren, dass man die Dinge neu interpretiert, dass man Räume neu nutzt? Also braucht es das nicht eigentlich? Wo ist das?
Es braucht es und es findet statt. Ich glaube, es ist nicht laut und nicht sichtbar genug. Also Jupiternis war der alte Karstadt Sport, der irgendwie umgenutzt wurde in so ein Kreativzentrum, was großartig war und der Stadt unglaubliche Bereicherung beschert hat. Es wird mit dem zunehmenden Leerstand der Innenstadt, also Stichwort, wie reagiert man darauf, natürlich auch zu Neu- und Umnutzungen, also Neunutzung im Sinne von unerwartete Dinge, die da vielleicht reinkommen, die eben nicht verkaufsorientiert sind und nicht auf nur einen Arbeitsraum ausgerichtet, sondern diese dritten Orte. Ich glaube, uns wird gar nichts anderes übrig bleiben, zum einen, und es findet auch schon statt. Also es gibt in Kiel Umnutzungen, die ganz klein sind, aber total erfolgreich. Also die alte Mu ist da zum Beispiel so ein Ort. Es gibt hier in Hamburg auch das Gängeviertel, ne, was irgendwie ein neuer Ort geworden ist. Es gibt in Wuppertal und in Aachen und überall gibt es irgendwie so kleine Initiativen, die ganz, ganz tolle neue Nutzungen machen. Die sind nur irgendwie meistens in so kleinen Bubble bekannt, die Bubbles bekannt, die nicht unbedingt die große Masse erreichen. Und ich glaube, also nochmal Stichwort Storytelling, wir müssen das über andere Kanäle viel, viel größer machen, weil es gibt es und es passiert. Und immer da, wo so eine Neunutzung, weil das ist natürlich, ist das die Zukunft? Das ist nicht unbedingt der Neubau, nicht der Betonneubau sowieso nicht, aber vor allen Dingen auch nicht nur immer mehr und immer größer, sondern eben die Umnutzung von Bestand. Und da braucht es Ideen wiederum und die kommen vielleicht auch aus anderen Ländern, das ist ja auch okay, aber wir müssen sie halt hier anders sichtbar machen.
Ja, wenn du jetzt, ich meine, ein Riesenfaktor, den wir ein bisschen ausgeblendet haben, ist ja auch, ich habe die Teilhabe an der Stadt der Zukunft. Also eine Stadt ist groß, mal größer, mal kleiner, aber und nicht jedem geht es da, jeder hat darin dieselben Voraussetzungen, nicht jeder ist sozusagen in derselben privilegierten Situation, an allem teilzunehmen. Denkst du, dass man in der Lage ist, das mehr mitzudenken? Also denkst du, dass eine Stadt der Zukunft in der Lage ist, auch soziale Ungleichheiten und Teilhabe zu ermöglichen und soziale Teilhabe zu ermöglichen mehr?
Ich glaube, eine Stadt der Zukunft, die Bestand haben will, wird das tun müssen, weil es sonst keine Stadt mehr ist. Also wenn eine Stadt sich über Freiheit definiert, so wie wir das ja in Deutschland gewohnt sind, ne, über einen Ort, an dem du eben die genannte Fremdheitserfahrung machen kannst, ohne dass du Angst hast vor anderen Menschen, deren kulturellen Hintergrund du vielleicht nicht kennst, dann muss die Stadt sich entsprechend der Gegenwart anpassen. Und alleine durch die ganzen Migrationen Transformationsbewegungen, die auch mehr werden, brauchen wir Städte der Zukunft, die diese Offenheit haben und die den Menschen die Angst davor nehmen, sich zu begegnen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was automatisch passieren muss, weil sonst diese soziale Ungleichgerechtigkeit, wie wir sie haben, die wird immer mehr werden, dann ist der Effekt davon auf lange Sicht sind dann gated communities. Ne? Das gibt es in vielen anderen Ländern auch. Dann hast du, keine Ahnung, nehmen wir mal eins der krassesten Beispiele, Cape Town, Südafrika. Da hast du die ganzen reichen, super schicken Infrastruktur, großartig aufgestellten Bereiche. Und ein paar Meter weiter hast du ein Township und die sind so krass voneinander getrennt, dass du das Gefühl hast, du bist auf zwei unterschiedlichen Planeten. Und was du zahlst, ist der Preis der Freiheit, weil du kannst dich da gar nicht frei bewegen. Ne? Also nach Einbruch der Dunkelheit nehmen alle Menschen, die sich das leisten können, überhaupt in dieser Stadt zu leben, sich ein Uber, um 50 Meter von A nach B zu kommen. Und diese Erfahrung, die fand ich extrem krass. Also diese Freiheit, sich in der Stadt angstfrei zu bewegen, die hat was damit zu tun, dass dafür den Menschen gut gehen muss. Denn diese ganze Segregation und die soziale Spaltung, die führt natürlich einfach zu ganz krassen Konflikten, führt zu Recht zu Konflikten. Und bevor das in der Radikalisierung endet, muss die Stadt der Zukunft diese Offenheit und diese Freiheit für alle Menschen gewährleisten. Mhm. Das ist aber wieder das große politische Rad, ne? Und da bist du wieder beim Brennglas. Also wenn wir über Städte reden, du kommst halt nicht raus aus genau diesem großen Dilemma, weil die Stadt der Zukunft ist einfach auch die Zukunft unserer Gesellschaft.
Das ist eigentlich wahnsinnig interessant, wenn man sich bestimmte Entwicklungen und bestimmte Einstellungen auch in der Bevölkerung anguckt, dass da, wo das Brennglas ist, also in der Stadt, trotzdem irgendwie noch die Akzeptanz für bestimmte Dinge immer noch am höchsten ist. Also dass man, weiß ich nicht, also ich frage mich, was möglich wäre, wenn viele Dinge von denen, die du ansprichst, wenn man sie wirklich umsetzen würde, was die Stadt leisten könnte, auch für eine Gesellschaft in einem Gedankenprozess, wo man so einem kulturellen Backlash irgendwie entgegenwirken könnte, wenn man in der Stadt so Gedanken zulässt und wenn solche vielleicht der Startpunkt sind. Zum Abschluss zwei Fragen. Die eine ist, wenn du jetzt an Städte denkst, die du kennst, welche Stadt, die du kennst, kommt der Stadt der Zukunft, wie sie sein könnte, wie sie vielleicht menschenzentriert ist am nächsten? Kannst du das sagen?
Wow, das ist eine harte Frage. Also die erste Stadt, die mir in den Kopf springt, ist Kopenhagen. Mhm. Ich bin echt ziemlicher Fan von Kopenhagen. Das ist so eine schöne Stadt, die einfach viel richtig macht und richtig gemacht hat und wo ich auch das Gefühl habe, die geht auch in eine Zukunft, die irgendwie menschzentriert ist.
Jedes Mal kommt man hin und denkt, es ist irgendwas Neues dabei und man denkt, Wahnsinn, was werdet ihr noch machen, was kommt nächstes Jahr? Und da denkt man nicht in 20-Jahres-Zeiträumen.
Nee, eben. Also ich bin da wirklich, eben Kopenhagen war ich noch nicht, aber klingt danach, als sollte ich da unbedingt mal hinfahren. Ja. Also eben in Europa würde ich jetzt aktuell mal sagen Kopenhagen, aber das ist natürlich eigentlich ein bisschen traurig, weil das auch die Stadt ist, die wahrscheinlich sehr viele Menschen nennen werden. Das ist, glaube ich, ein viel größerer Blumenstrauß möglich. Ich glaube, es gibt so ein paar kleine Städte, an die man irgendwie gar nicht unbedingt denkt. Ich war tatsächlich jetzt gerade in Wuppertal. Ich war ziemlich begeistert, was da alles so geht. Hätte ich jetzt überhaupt nicht für möglich gehalten, aber also ich glaube, vielleicht sind es auch nicht nur die großen shiny Großstädte, sondern auch kleinere, aber ich bleibe trotzdem bei Kopenhagen.
Ja, ich kann es sehr gut verstehen. Die letzte Frage ist ein bisschen eine persönliche oder eine deskriptive, wenn du sie so beantworten magst. Was würdest du sagen? Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Also was hören wir? Was sieht man objektiv? Ich meine, jetzt kennen wir beide Hamburg sehr gut, aber allgemein, was sind einfach Dinge, wo du glaubst, das ist eine Stadt der Zukunft in einem Zeitraum, der vielleicht unser Leben noch einschließt? Das ist wahrscheinlich schwierig.
Ja, da muss ich dann jetzt so eine realistische Antwort geben, ne, und kann nicht irgendwie mit meinem Shiny alles wird gut kommen. Ja, also ich glaube, ich fürchte, dass tatsächlich die soziale Spaltung und die soziale Ungerechtigkeit zunehmen wird, wenn wir nicht politisch wirklich andere Entscheidungen treffen, als es momentan der Fall ist. Ich glaube, es wird leider noch eine ganze Weile dauern, bis diese ganzen Mobilitätskonzepte, die wir brauchen, wirklich umgesetzt werden. Vielleicht braucht es erstmal die Rolle rückwärts, bevor man dann wirklich nach vorne springt. Aber ich glaube trotzdem auch, dass es kleine Veränderungen überall gibt, die größeren Impact entfalten, wer denn? Es braucht nur den Mut, da auch hinzugucken.
Hm. Ich hatte natürlich gehofft, ich könnte jetzt hier Vogelgezwitscher hinterlegen und du erzählst mir von den grünen Wänden und wie man überall die Vogel ja, zurückkehrt in die Stadt.
Dann würdest du wahrscheinlich sagen, die hat Visionen, schick sie zum Arzt.
Ja, die Realität ist eben kein Stadtspaziergang, ne? Das ist leider die Wahrheit. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man von dem, was du erzählst, wahnsinnig viel Optimismus mitnehmen. Das ist das Tolle daran.
Also, unbedingt, weil das ist ja auch nur das, was am wahrscheinlichsten momentan scheint und wir alle können ändern, was in Wirklichkeit dann eintreten wird.
Was für Schlussworte auf dem Weg zur Stadt der Zukunft. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Tausend Dank.
Vielen Dank dir.
Das war eine neue Folge des Republikast. In Hamburg 2025. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, auch von unserem Republikast-Spezial mit Markus Beckedahl zur digitalen Zivilgesellschaft, dann abonniert diesen Podcast. Und wenn er euch gefällt, dann bewertet ihn doch. Auch 2026 findet in Berlin die Republika statt. Wenn ihr also vom 18. bis 20. Mai dabei sein wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes. Dort findet ihr alle Infos zu Tickets, zu den SpeakerInnen und zu den Themen. Mein Name ist Jonas Ross. Und wir sehen uns im Mai in Berlin, oder? Bis dahin, alles Gute und danke fürs Zuhören.